Kürz erreichen wir Hauptbahnhof Angleis. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
Hallo und Servus. Es ist wieder einmal soweit. Mythos Kaiserin Elisabeth on Air. Und hier ist eure Petra. Wir widmen uns heute dem Thema Sternenkleid. Genau, das sagenumwobene Traumkleid, mit welchem sich Kaiserin Elisabeth von Franz Xaver Winterhalter malen hat lassen. Man will es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, wenn man beim Bundesimmobilienbüro anruft und nach der Erlaubnis fragt, das Sternenkleidbild aus der Wiener Hofburg für etwas benutzen zu dürfen, sei es für einen Blog oder für ja, was auch immer ihr wollt, Notizbuch zum Beispiel, dann heißt es in einer schriftlichen Mitteilung, das Sternenkleid dürfe nur für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden. Dieses Schreiben habe ich tatsächlich einmal bekommen, weil ich genau diese Anfrage gestellt habe. Und ich wundere mich nur, warum das Sternenkleid, wenn man es nur für eine wissenschaftliche Arbeit nutzen darf, auf einem Bleistift, den habe ich gerade in der Hand, Radiergummi, Uhren, sämtliche Tassen für Polster und sämtliche Überzüge für Kaffeeuntertassen, für jeglichen Kitsch verwenden darf. Oder warum man es darauf sieht, wenn es nur für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden darf. Anscheinend ist ein Bleistift eine wissenschaftliche Arbeit. Oder man schreibt die wissenschaftliche Arbeit mit dem Bleistift. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Ausnahmen von der Ausnahme, von der Ausnahme, von der Ausnahme. Es gibt aber auch, weil ich sie gerade sehe, Porzellanfiguren, Plastikfiguren in groß, in klein, in ganz klein und überall ist das Sternenkleid drauf. Und ihr braucht nicht glauben, dass ich mich gleich abkanzeln habe lassen. Nein, nein, ich habe dann auch genau nach dem gefragt, was ich euch jetzt erzählt habe. Warum denn das Sternenkleid auf allen möglichen Souvenirs drauf ist, wenn es nicht drauf sein darf und verkauft wird. Daraufhin hat die freundliche Dame beim Bundesimmobiliendepot mir gesagt, welche Souvenirs, was meinen Sie? Habe ich gesagt, naja, Sie wohnen in Wien. Das Bundesimmobiliendepot ist im ersten Bezirk. Also wie viele Geschäfte und Souvenirständer soll ich Ihnen aufzählen, die Sie Amt und U-Bahn durchqueren? Und da sehen Sie nicht, was verkauft wird. Socken mit dem Sternenkleid darauf. Sogar eine Weihnachtskugel mit Schnee drinnen, Briefmarken und so weiter und so weiter. Und beim Thalia kriegt man jetzt mittlerweile Schönbrunn-Souvenirs. Dort auch rosane Tassen, quietschrosa mit dem Sternenkleid drauf. Oder aber Taschentücher und Servietten. Beim Thalia könnt ihr nachschauen. Findet ihr das in den Regalen? Ja, vielleicht putzt man sich in kaiserlicher Manier die Nase für wissenschaftliche Arbeiten und deswegen darf das Bild der Kaiserin von Winterhalter auf Taschentüchern und Servietten aufgedruckt werden. Aber gut, lassen wir den triefenden Sarkasmus, gehen wir weiter. Warum gibt es dieses Bild und warum ist es so derartig bekannt geworden? Was ließ ihr die Vergötzung? Was ließ ihr doch der Neid? Was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Kitsch! Lucchini hat es im Musical Elisabeth ganz richtig ausgedrückt. Kitsch! Schon damals war überall in sämtlichen Schaufestern Wiens Kitsch der Kaiserin zu kaufen. Nicht unbedingt vielleicht mit dem Sternenkleid, aber es gab einige Lithografien, einige Souvenirs, zum Beispiel von der Hochzeit, Münzen, Postkarten, Briefmarken und so weiter. Und dann auch von der Krönung, das Krönungskleid. Und schließlich und endlich fand dann das Sternenkleid schon langsam, aber sicher Ende der 90er Jahre in die Veröffentlichung. Und dann wurde es schon langsam überall draufgepappt, wo es nur draufpappen werden konnte. Entstanden ist aber die Geschichte durch einen ganz gewöhnlichen Zufall. Kaiserin Elisabeth bereitete sich für die Hochzeit ihres Lieblingsbruders Theodor Dackel vor. Er wollte heiraten, er wollte Prinzessin Sophie von Sachsen heiraten und hierauf wollte sie ein besonderes Kleid. Sie besaß schon so einige Fotografien von sogenannten Schönheiten ihrer Zeit. Sie sammelte ja Zeit ihres Lebens Fotografien von schönen Personen. Das war aber nicht nur ein Tick ihrerseits. Das haben ganz viele gemacht. Schönheit war damals das Um und Auf und das Wichtigste im Leben der Menschen. Hatten nicht sehr viel, das darf man nicht vergessen. Und jetzt wurden schöne Frauen, schöne Männer natürlich auch durch die Fotografie weitergetragen und sie beauftragte immer wieder Menschen in ihrer Umgebung, wenn die Wien verlassen sollten, musste man ihr Postkarten oder Fotos von schönen Menschen kaufen und ihr diese mitbringen. Und so entstand ein Schönheitsalbum. Auf einem dieser Fotos sah sie eine Dame, die Contessa Virginia di Castiglione. Was für ein Name! Virginia di Castiglione Contessa! Ja. Und auf diesem Bild ist sie mit einzelnen Sternen im Haar zu sehen und mit einem ausladenden, entweder schwarz oder dunkelblau, das kann man auf einem Schwarz-Weiß-Foto ja nicht so gut erkennen, mit einem Kleid zu sehen, wo eigentlich so eine Art Schal und ein Mantel mit Sternen bestickt wurde. Und dieses Kleid wurde zum Anlass für das Sternenkleid. Sie ließ Wörth von Paris kommen. Der hatte ja schon eine Schneiderpuppe sich angefertigt mit den Maßen der Kaiserin. Er hatte für seine Stammkunden immer die besten Puppen bereit. Alle trugen dann die jeweiligen Maße dieser Kundin. Also zum Beispiel Pauline Metternich, Kaiserin Eugenie von Frankreich und natürlich auch Kaiserin Elisabeth hatte ihre eigene Puppe. Ganz viele dieser Puppen waren in seinem Lager zu finden und Worth kam und betrachtete das Bild und dann wurde ein Tüll, ja, es muss Tüll gewesen sein, ausgesucht und natürlich mit Seide unterlegt, damit nichts durchscheint und das sollte ganz bombastisch rauskommen, das Kleid durch den weißen Tüll und auf diesen Tüll wurden dann per Hand die Sterne aufgestickt. Wie viel Meter Tüll hier verarbeitet worden sind, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich leider nicht, aber ihr müsst ungefähr bedenken, Kaiserin Elisabeth trug ein Korsett, wurde sie sehr eng eingeschnürt und dann das Kleid drüber, das Kleid alleine hat ca. 20 Kilo gehabt, dann noch die Krinoline, ca. 2 Kilo, also 22 Kilo trug sie hier schon auf den Leib und immer wieder kann man es hören oder ich lesen in den Kommentaren, ja, diese grazile Haltung beim Gehen, das muss ja wahnsinnig schwer gewesen sein, die Haare dazu und so weiter. Und eines kann ich euch aus meiner Tätigkeit mit Sabine noch berichten. Je fester das Korsett geschnürt wurde, desto besser saßen die Kleider und desto weniger spürte man das. Also spürte sie das Gewicht. Weil das ganze Gewicht war eigentlich über den Körper verteilt und das spürte sie nicht. Ich habe sie auch damals ein paar Mal gefragt. Sie hat gesagt, durch das Korsett, das ist so steif am Körper und so schön geschnürt, dass sie sich unglaublich frei bewegen kann. Natürlich mit dem Sitzen, man muss ja gerade sitzen und so weiter. Viel essen konnte sie auch nicht, weil das sehr gedrückt hätte. Aber die grazile Haltung und die graziöse Haltung, die kommt automatisch durch ein Korsett und dann noch die Haare geflochten, die auch ungefähr 2 bis 3 Kilo hatten und dann noch vielleicht eine Krone auf dem Kopf, die auch noch ungefähr 8 Kilo hatte. Das kam immer darauf an, welche Krone verwendet wurde und ungefähr kann man dann rechnen, 30 bis 35 Kilo auf dem Körper von Kaiserin Elisabeth. Nur noch einmal, wirklich gespürt hat sie es nicht, nur noch die Haare, weil die haben dann nach hinten gezogen, diese berühmte Steckbrieffrisur war sehr, dass die nach hinten zieht, das Genick, also Kopfweh war vorprogrammiert, auch bei Sabine, die hatte dann immer Kopfschmerzen, wenn sie die Steckbrieffrisur hatte, mit den 27 Sternen im Haar, die es dann in Wirklichkeit waren und mit ganz vielen Haarnadeln wurde das gehalten und das war dann eigentlich das größte Problem. Die Haarpracht, die nach hinten gezogen hat und die Schwere der Haare. Aber ansonsten das Gewicht vom Kleid hat sie nicht gespürt. Natürlich, wenn ich ihr dann auch noch ein Diadem oder sonstiges aufgesetzt habe, dann hat sie das auch wieder gespürt, aber nicht die Schwere des Diadems, weil das wiederum die Haare abgehalten hat, also dieses Gewicht. Ja? Also ungefähr könnt euch das jetzt vorstellen und ich hoffe, dass das damit geklärt ist. Aber gleichzeitig als Couturier Charles Woers bei Kaiserin war, sollte ja das Kleid dieser Contessa sein, doch Elisabeth sagte, nein, ich möchte es nicht im Dunkeln, es ist eine Hochzeit, möchte meinem Bruder eine Freude machen und deswegen wurde das Ganze in Weiß geschneidert. Und jetzt kommt die Überraschung, es wurde nicht nur einmal geschneidert, es wurde zweimal geschneidert. Das Sternenkleid gab es zweimal in der Familie. Einmal in der Familie Habsburg und einmal in der Familie Thurn und Taxis. Ja genau, niemand geringerer als Helene in Bayern, verheiratet mit dem Erbprinzen Maximilian Anton Thurn und Taxis, trug an dem Abend von der Hochzeit des Bruders Theodor das Sternenkleid. Das berühmte Sternenkleid hatte beinahe, kann man sagen, einen Zwillingsauftritt. Doch wo das Sternenkleid von der Familie Thurn und Taxis ist, das kann ich nicht beantworten. Das Sternenkleid der Kaiserin wurde zu späterer Zeit dann hergeschenkt, verarbeitet in mehrere andere Kleider und das gibt es heute nicht mehr. Sisi sei blendend schön, auch waren die Leute wie verrückt hier. Ich habe noch nie so einen Effekt machen sehen. Helene, ein sehr schlechter Abklatsch von der Kaiserin, auch Sternenkleid. Diese Worte schrieb Luzi Wuzi in einem Brief an die daheim gebliebene Mutter Sophie. Sophie war nicht bei der Hochzeit dabei und Luzi Wuzi ist natürlich niemand geringerer als Ludwig Viktor, der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef. Er kam am 15.05.1842 zur Welt und starb als letzter von allen Brüdern am 18.01.1919. Also Nene trug das zweite Kleid, das zweite Sternenkleid und war ein trauriger Abklatsch oder ein schlechter Abklatsch, wie Luzi Wuzi schrieb. Das ist auch nicht ganz zu verdenken und auch wenn sich das jetzt sehr, sehr böse anhört, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber Nene war keine Schönheit, wie man das allgemein glaubt oder immer wieder vermutet oder auch in den Filmen ja sehr häufig dargestellt oder in den Serien. Also oft schlage ich ja die Hände zusammen von den Filmen und Serien, die uns da geboten werden. Ich habe gerade Sophie, Sissis kleine Schwester auf Amazon hinter mich gebracht. Ich habe nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Vor allem Teil 2 ist ein ganz, ganz schlimmer Schwurbel. Der erste Teil geht sogar. Aber ich schweife ein bisschen ab. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Also Nene war keine Schönheit. Sie hatte so ein bisschen ein hängendes Auge, hat auch geschielt, sieht man auf vielen Fotografien. Auf den gemalten Bildern ist sie immer sehr geschönt, da schaut sie ja immer sehr aus wie eine große Schönheit. Gibt zum Beispiel ein Bild, ich glaube es ist sogar selbst vom Winterhalter, mit einem roten Satin oder Samtkleid. Dieses Bild ist wunderschön, nur hat hier Winterhalter sehr getrickst. Er hat so ein bisschen das Gesicht der Kaiserin eingefügt, aber das hatte mit der realen Nene gar nichts zu tun. Sie war auch ein bisschen grobschlächtig, also sie war bei weitem nicht so schlank wie ihre Geschwister, also wie zum Beispiel Marie oder Sophie oder Mathilde. Also sie war ein bisschen grobschlächtiger, sie war wirklich nicht die hübscheste Person von allen Kindern, die Ludovica und Max je bekommen haben, hat es ausgerechnet Nene getroffen und dann noch sollte der Kaiser sie heiraten und wie er sie wahrscheinlich gesehen hat, hat er sich gedacht, die heirate ich ganz garantiert nicht. Dann natürlich die schöne Sisi daneben, die sich gerade die Haare flechtet nach einem Regenguss und schon war es geschehen um den Kaiser. Reden wir über den Schmuck. Es war tatsächlich das allererste Mal, dass ein geteilter Schmuck zu sehen war. Emanuel Köchert war der Hofjuwelier von Habsburghaus und die Kaiserin wollte ihm unbedingt Sterne, sie zeigte ihm das Foto, was genau Contessa da in den Haaren hat, kann man nicht eruieren. Es sieht tatsächlich aus wie Sterne, aber ob das Schmuck ist, ob das Blümchen sind oder was auch immer, das kann nicht eruiert werden. Fakt ist, Kaiserin Elisabeth wollte unbedingt Sternenschmuck haben und so setzte sich Köchert hin, zeichnete den Stern und machte dann 27 Diamantsterne für das Haar. Sie kopierte auch im Übrigen die Frisur von dieser Contessa. Sie hat in ihrem Haupthaar vorne die ganzen Sterne gesteckt. Und Kaiserin Elisabeth hat dann auch hinten in den Haarkranz der Steckbrieffrisur von Fanny noch die restlichen Sterne gesteckt. Ob die jetzt untereinander waren, nebeneinander oder ob die im Haupthaar wild verteilt waren, das kann ich euch alles nicht beantworten. Es gibt nur das Winterhalterbild. Sie ist mit diesem Kleid nicht vor dem Fotografen gestanden, sie ließ sich nur malen und dadurch weiß man nicht so genau, wie der Hinterkopf der Kaiserin ausgesehen hat. Fakt ist jedoch, dass es der allererste nicht zusammenhängende Schmuck war, den es damals gab, sondern es gab immer nur Diademe oder so Haargrenze, dass man halt eine Brosche einmal ins Haar steckte oder einen Kamm, das ja, aber wirklich einzelne Schmuckstücke, das war damals noch überhaupt nicht bekannt. Und das hat Kaiserin Elisabeth salonfähig gemacht. Es ist nicht ganz überliefert, warum es ausgerechnet 27 Sterne waren, die die Kaiserin anforderte, aber wer sich das Alter der Kaiserin anschaut, wird vielleicht kombinieren können, dass es etwas mit ihrem Alter zu tun hatte. Sie war nämlich 27 Jahre alt und ich vermute, dass es deswegen 27 Sterne wurden. In der Geschichte ist das nicht verankert. Es ist eine Kombination meinerseits, aber es würde zumindest die eigenartige Anzahl erklären. 27 Sterne, 27 für jedes Jahr, welches sie damals schon am Leben war. Die Sterne sind nach dem Ganzen dann vererbt worden. Also sie trug sie natürlich nicht nur ein einziges Mal, aber sie gab dann Sterne an ihre Lieben ab. Es bekamen einige, zum Beispiel Erzherzogin Elisabeth Marie Erschi genannt. Es bekam Erzherzog Gisela, bekam Sterne. Darum trug dann auch ihre Tochter Prinzessin Elisabeth von Bayern Sterne in ihrem Haar, als sie zum Beispiel vor den Fotografen trat und so weiter. Und sogar Hofdame Marie Festetitsch erhielt einen Stern als Dankbarkeit für die jahrelange Freundschaft und Treue, die sie ihr erwiesen hat. Bezahlt hat das Ganze Kaiser Franz Josef. Er wollte seine Engel Sisi noch schöner machen und noch besser hervorheben. Und somit war sie jetzt nicht nur eine unerreichbar schöne Frau, sondern auch ein unerreichbarer Engel. Engel Sisi genannt, Zeit ihres Lebens von ihrem Mann. der sich sehr vergöttert hat, aber trotz allem war die Ehe schwierig. Zeitzeugen dieser Hochzeit beschrieben das Kleid wie folgt: ein weißes, mit Sternen bestickten Kleid, Diamantsterne im Haar und an der Brust ein Kamelienbouquet. Es war damals üblich und sehr modern, Bouquets an dem Dekolleté der Ballkleider zu stecken. Sternenkleid ist ja ein Ballkleid, das sieht man schon an dem Carmen-Ausschnitt. So ging man einfach nicht untertags raus. Da trug man Tageskleider, relativ einfach. Und deswegen war das ein Ballkleid und da durfte auch im 19. Jahrhundert oder musste sogar im 19. Jahrhundert Dekolleté gezeigt werden. Also die Brüste wurden extra angehoben und die Kleider waren so geschnitten, dass man so ein bisschen den Ansatz der Erhebung der Brust sah. Und das war ganz modern und natürlich auch ein Blickfang für die Männer. War jetzt die Frau nicht unbedingt im Gesicht so hübsch, dann war wenigstens das Dekolleté, was das Ganze ein bisschen aufwog. Königin Marie von Sachsen schrieb an eine Freundin folgenden Satz: von der Begeisterung, welche die Schönheit und Liebenswürdigkeit der Kaiserin erregte, kannst du dir keine Vorstellung machen. Noch nie sah ich meine ruhigen Sachsen in solcher Aufregung. Man sprach nicht nur, man dachte, man hörte nur ihr Lob. Also die Sachsen waren außer Rand und Band, als sich die Kaiserin am Abend der Hochzeit bei der Abendgesellschaft in diesem Kleid zeigte. Ein Raunen ging durch den Saal. Elisabeth war ja am Anfang gerade ihrer Schönheit, ihrer Blüte. Das sollte sie dann bis zu ihrem 45. Lebensjahr nicht mehr verlieren. Und sie war schon eine lebende Legende durch diesen Auftritt in Sachsen. Ich glaube, ich habe das Datum der Hochzeit noch gar nicht genannt und ich glaube, ich habe auch zweimal nur Theodor gesagt, anstatt Karl Theodor. Es tut mir leid, also Karl Theodor, Herzog in Bayern, Gackel genannt. Und die Hochzeit mit Prinzessin Sophie von Sachsen fand natürlich am 11.02.1865 statt. Und hier war dann am Abend eine Abendgesellschaft und hier trugen Nene und Sisi das Kleid. Viele schreiben immer wieder eine Frechheit, die Kaiserin nahm sich zu viel heraus und ich hätte mich bedankt, wenn ich die Braut gewesen wäre und die Braut ist wichtiger als die Kaiserin von Österreich und das ist doch, was soll denn das und wieso hat sie sich da so herausgeputzt und so weiter. Also erstens einmal war sie die erste Frau eines riesengroßen Kaiserreiches. Es waren sämtliche Blicke auf sie gerichtet. Das ist einmal das Erste. Und zweitens darf man niemals das 19. Jahrhundert mit dem Wissen von heute vereinen oder betrachten oder sehen oder vergleichen oder was auch immer. Damals war das noch gar nicht allzu umwog, dass überhaupt die Braut weißes Kleid trug. So fängt die ganze Geschichte schon an. Und das Zweite ist, dass auch wenn die Braut natürlich ein wichtiger Faktor einer Hochzeit ist, dass immer die ranghöchsten Mitglieder einer Familie natürlich immer den Vortritt auch in der Kleidung, in der Ansprache und so weiter hatten. Und auf dieser Hochzeit war das nun mal Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth. Und deswegen trug sie dieses Tüllkleid, dieses Sternenkleid. Wie ging es dann weiter? Also Kaiserin Elisabeth ließ sich dann von Franz Xaver Winterhalter, der am 20.04.1805 geboren wurde und leider Gottes schon am 8.07.1873 verstarb, malen. Insgesamt gibt es 3 Winterhalter-Bilder und er war im Prinzip ein Protégé von König Louis-Philippe in Frankreich, war sehr beliebt dort und deswegen stieg er ganz, ganz rasch als Porträtmaler auf und so gelangte auch sein Ruf in weiterer Folge an das Kaiserhaus in Wien und wahrscheinlich war es Kaiser Franz Josef, der seine Engel-Sisi in diesem Kleid porträtiert haben wollte. Und so kam Franz Xaver und Elisabeth stand Modell. Es wurden dann natürlich Bleistiftzeichnungen gemacht, die mehrere, dann ein kleineres Porträtbild und dann erst das große Bild, wie wir es heute in der Hofburg im Sisi-Museum hängen sehen. Das ist das Original, das hängt immer schon dort. Ich kenne es noch aus meiner frühesten Jugend. Da war die Hofburg noch anders zugänglich. Und eines kann ich euch sagen, als ich es zum ersten Mal erblickte, bin ich über eine Stunde von diesem Bild nicht mehr weggegangen. Es ist einfach bombastisch. Es erschlägt einen beinahe. Aber es hängt in einem wunderschönen Raum, heute in einem anderen als damals, aber es ist einfach wunderschön dargebracht. Es gibt noch 2 weitere Bilder von Franz Xaver Winterhalter. Einmal das berühmte Bild von vorne mit dem Nachthemd. Sie hat natürlich Krinoline an, sie hat ein Korsett an und dann trägt sie ein weißes Wallegewand, das ist nichts anderes als ein Nachthemd darüber und auf dem einen zeigt sie ganz keck die Schulter und die Haare sind offen und ihre Haare gehen ihr ungefähr ja weit über den Popo, würde ich jetzt einmal sagen, so wie das auf dem Bild zu sehen ist und Winterhalter hat die Haarpracht ganz richtig dargestellt. Sie waren wellig, sie waren dicht und sie waren dick. Also Elisabeth hatte hier wirklich absolutes Glück. Das ist im Übrigen von Ludovica an alle Mädchen vererbt worden. Ludovica hatte dichtes Haar und das hat sie tatsächlich all ihren Mädchen weitervererbt. Also Sophie, Marie, Mathilde und so weiter hatten alle wirklich dichtes, langes Haar. Aber Elisabeth soll angeblich das schönste Haar von allen Geschwistern gehabt haben. Das zweite Bild, was dann noch entstand in diesem ja doch etwas keckeren Outfit, würde man heute sagen, ist, da hat sie die Haare vorne an der Brust verknotet, trägt dann die Hände verschränkt und jetzt ist die Schulter aber bedeckt und sie lächelt leicht Winterhalter an und das hat er dann in seinem Bild aufgenommen. Beide Bilder waren niemals für die Öffentlichkeit bestimmt und wurden erst nach dem Tod von Kaiser Franz Josef 1916 entdeckt und dann erst der Öffentlichkeit freigegeben. Es wurde dann Postkarten gemacht, 2 weitere Bilder der Kaiserin sind gefunden worden und das waren die beiden Winterhalterbilder. Es wäre im 19. Jahrhundert undenkbar gewesen, sich so dem Volk zu zeigen. Es war eine sehr intime Geste, wo sie sich hier abbilden halt lassen. Erstens einmal ging man als erste Frau des Landes nicht mit offenen Haare in die Öffentlichkeit, wo einen wer sehen hätte können, außer am 25. Hochzeitstag, da hat sie das absichtlich gemacht, aber ansonsten hatte sie die Haare immer geflochten und zu und einen Hut auf und dann noch natürlich im Nachthemd. Das wäre ein Skandal gewesen, wären diese Bilder jemals im 19. Jahrhundert während der Lebenszeit von der Kaiserin oder während der Lebenszeit des Kaisers öffentlich geworden. Also das ist einfach unvorstellbar, was da abgegangen wäre. Das gleichzeitige Pendant ist Victoria aus England. Die hat sich ja auch von Winterhalter mit offenen Haaren malen lassen. Das Bild war auch nur für Albert bestimmt. Und so ist auch dieses Bild erst weit nach Victorias Tod an die Öffentlichkeit gelangt. Man hat es dann in den Privaträumen von Albert entdeckt, wo es stand, und hat es dann erst dem Volk gezeigt. Also auch hier Victoria Vorreiter, sie hat sich mit offenen Haaren malen lassen und ebenfalls im Nachthemd, und Kaiserin Elisabeth hat diesem dann gleich getan. Ja, Nenés Bild mit dem roten Kleid ist übrigens nicht von Winterhalter. Ich habe es mir währenddessen ich mit euch plauder herausgesucht. Es ist von Erich Korenz und ist 1859 gemalt worden. Warum sich Nené mit dem Sternenkleid nicht malen hat lassen, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich, weil sie nicht diesen Zuspruch hatte wie Kaiserin Elisabeth. Vielleicht hat sie sich auch selber nicht gefallen oder wollte einfach ihrer Schwester den Vortritt lassen. Man weiß es nicht so genau. Ja, und dann, wer sich noch an mein Profilbild vor kurzem erinnern kann, ich habe es ja erst kürzlich in ein Winterhalterbild umgeändert. Ich habe mein Logo verändert, also das Logo nicht direkt, sondern nur das Bild dazu. Jetzt ist es tatsächlich das offene Haarbild vom Winterhalter und davor war es das Sternenkleid mit schwarzem Spitzenbesatz. Also wer sich an das noch erinnert, der darf jetzt zuhören und wer sich nicht daran erinnert, der darf in die Shownotes gehen, da ist dann der Beitrag verlinkt. Matthias Aigner hat das Sternenkleid mit schwarzem Spitzenbehang gemalt und meinerseits war das immer ein Irrglaube, dass es dieses Bild nie gegeben hat. Ich habe es immer nur veröffentlicht gesehen auf Schloss Schönbrunns Seite, meistens zu Halloween haben sie es veröffentlicht. Und ich habe mir halt gedacht, dass das eine Art Photoshop, ein Trick ist von Schönbrunn. Die haben einfach über dieses Sternenkleid einen Spitzenbesatz gemalt. Ich ließ mich dann bei der kaiserlichen Ausstellung in Schloss Hof und ja, jetzt fällt mir wieder das zweite Schloss nicht ein. Jedes Mal weiß ich es nicht. Es heißt Niederweiden, jetzt gerade. Also Schloss Niederweiden und Schloss Hof waren zwei Ausstellungen. Einmal in Rudolf, Kronprinz Rudolf und einmal Kaiserin Elisabeth. Und als ich dann durch diese Ausstellung ging, fiel es mir wie Schuppen vor die Augen. Das Bild hing in der Ausstellung. Darunter nur ein lapidarer Zettel, Matthias Aigner, 1868. Ja, es lässt mir dann keine Ruhe. Ich habe dann geforscht, habe nichts gefunden, habe weiter geforscht und schließlich und Endlich fand ich heraus, dass der Maler Josef Matthias Aigner gemeint ist, der am 18.02.1818 geboren ist in Wien und eigentlich ein Goldschmied werden sollte. Von seinem Vater, der tatsächlich Goldschmied war, hat das Zeichnen gelernt und so wurde ihm das in die Wiege gelegt und niemand geringerer als Friedrich von Amerling hat ihn unter seine Fittiche genommen und hat ihm Malunterricht gegeben. Und genau warum dieses Bild entstanden ist, ist eine ganz eigenwillige Geschichte. Erzherzog Ferdinand Maximilian, der zum Kaiser Maximilian I. von Mexiko gekrönt wurde, wollte einige Bilder aus dem Schloss Belvedere, Hofburg und so weiter bei sich wissen. Und da er ja die Bilder nicht einfach mitnehmen konnte, beauftragte er Josef Matthias Aigner für die Abmalung eigentlich dieser Bilder. Die hängen auch heute tatsächlich noch in Mexiko. Und so wird Aigner dann in die Hofburg gekommen sein, wird dieses Prachtexemplar von einem Winterhalter-Gemälde gesehen haben und wird sich gedacht haben, das male ich auch nach, das ist kein Problem für mich, das kann ich. Ich verändere es aber, ich hänge ihr noch einen schwarzen Spitzenbesatz um, so heißt das Kleid auch tatsächlich, oder nicht das Kleid, das Bild. Also Sternenkleid mit schwarzem Spitzenbesatz. Und so kam es dann auch. Ich persönlich finde dieses Bild unglaublich gelungen. Es ist beinahe eine 1:1 Kopie aus dem Gesicht. Also ich finde es gelungen. Und dieser schwarz-goldene Spitzenbesatz, der da drüber gemalt wurde, passt einfach ausgezeichnet zu diesem Kleid. Also Aigner hatte eine unglaubliche Begabung, weil das Gesicht, der Hintergrund und so weiter ist vollkommen ident wie mit dem vom Winterhalter. Also das muss man mal zusammenbringen. Ja, leider wurde es dann nichts mit Kaiser Maximilian I. Er starb wenig später. Die Belvedere-Bilder blieben in Mexiko, sind auch heute noch dort zu bestaunen. Und Kaiserin Elisabeth im Sternenkleid mit schwarzem Spitzenbesatz verblieb in Wien. Ja, dann haben wir noch zum Abschluss das Sternenkleid in Verfilmungen oder auf der Theaterbühne. Immer wieder begegnet es uns, mal pompöser, mal weniger pompös, mal ganz pompös, wie in den letzten Jahren im Musical Elisabeth. Also da ist das Kleid ja wirklich mit Unterröcken ausgestopft, dass man beinahe die Sängerin nicht mehr erkennt, weil es so einen ausladenden Rock hat. Aber erstmals gesichtet wurde das Kleid an einer Person, und zwar am 21.12.1955. Genau, es ist niemand geringerer als Romy Schneider in Sissi. Sie trägt es nur in einer einzigen Sequenz des Filmes und da an einer falschen Stelle. Aber egal, sie prostet bei einem Gala-Dinner in Schönbrunn, prostet sie der Gesellschaft zu und hier trägt sie ganz, ganz kurz das Sternenkleid. Das Sternenkleid war auch in anderer Form vorher schon in einem Singspiel zu sehen von Fritz Kreisler, ganz genau, aber da war das Kleid nur ganz wenig ausgestellt, man erkennt fast kaum, dass es das Sternenkleid sein soll, weil ein ganz anderer Seidentaftstoff anscheinend verwendet wurde und natürlich erst Romy Schneider machte Sissi oder Ja, ich sage immer Sisi, wie man es natürlich richtig ausspricht, aber Sissi heißt es ja im Film und machte Kaiserin Elisabeth dann erst so richtig berühmt. Romy war 16 Jahre alt. In den weiteren Teilen der Trilogie trägt sie das Kleid nicht mehr. Sie hat sich aber ablichten lassen. Es gibt ein Bild von ihr, wo sie im Sternenkleid vor dem Original-Sternenkleid der Kaiserin steht. Das haben ihr dann auch fast alle Musical-Darstellerinnen nachgemacht. Also es steht Maya Hackford vor dem Bild, Pierthouse und so weiter. Es gibt einige dieser Darstellerinnen, die dann mit dem Original abgebildet wurden. Für mich persönlich, das habe ich eh schon einmal erwähnt, ist und bleibt Maya die Kaiserin in Elisabeth. Und für mich gibt es keine bessere Darstellerin. Und so möchte ich schon langsam aber sicher zum Ende kommen. Auch Elfriede Ott trug das Bühnenkleid, das habe ich gerade erklärt, aber das ist kaum zu erkennen. Und dann gibt es noch einen ORF-Zweiteiler 2009 von Xaver Schwarzenberger. Und hier trägt die Italienerin Christiana Capotondi das Sternenkleid. Auch auf einem Hofball, kann man sagen, wird Walzer getanzt. Also auch hier nicht die echte Geschichte. Aber Christiana finde ich eigentlich gar nicht so schlecht als Sisi. Sie ist eigentlich ganz hübsch, aber der Rest des ganzen Schwurbels ist ein Albtraum. Ja, in Corsage, Sisi und ich, wird es zum Glück nicht getragen. Das haben uns sämtliche Regisseure erspart oder Regisseurinnen. Dafür trägt man in Corsage das Silberhochzeitskleid. Die Szene alleine ist schon absurd, aber gut, der ganze Film ist absurd. Für 1,5 Millionen Euro vom ORF gesponsert, aber was will man machen? Und ansonsten ist jetzt momentan noch keine Serie auf der Welt, wo sie das Sternenkleid tragen könnte. The Empress ist noch nicht so weit auf Netflix, werden wir schauen, ob sie sie anziehen. Und bei Sisi auf RTL ist aus dem Sternenkleid ein Goldlaminé-Kleid geworden. Also ja, die Ähnlichkeit ist sehr frappant. Also was ich überhaupt generell zu diesen ganzen Serien zu sagen habe, habe ich ein eigenes Video gemacht, live auf Facebook. Es ist schon auf YouTube. Ich verlinke es in den Shownotes. Legt euch Sisi-Taschentücher nebenbei, ihr werdet sehr viel lachen. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt. Alles innig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Kitsch! Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Der Ausflug zum Sternenkleid, die Erklärungen dazu. Und bis zum nächsten Thema, eure Petra. Und eine Kleinigkeit noch vorweg. Der nächste Podcast wird bombastisch. Ich habe einen Stargast der ganz besonderen Art. Wen verrate ich noch nicht? Wir hören uns Ende Mai. Servus und Baba, eure Petra.